Ich möchte heute euch etwas vorstellen, was ich als Grundlage halte, was ich denke, es ist wichtig für unser Glaubensleben, für unser Christsein jetzt in dieser Welt, dass wir dieses Fundament, dass wir die Wege Gottes erkennen, damit wir darauf festbauen können. Und wenn die Stürme kommen, dass das Haus stehen bleibt, dass es nicht sofort zusammenbricht. Meine Behauptung, mein Glaube, meine These, wie auch immer, ist, dass Jesus jetzt regiert. Das proklamiere ich. Egal wo ich bin, das ist die Botschaft meiner Lehre, meiner Predigt. Egal welche Predigt ich halte, egal aus welchem Text ich predige. Letztendlich geht es darum, Jesus ist der Herr. Er ist der König der Könige, der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und wir dürfen ihm angehören, wir dürfen mit ihm leben, wir dürfen mit ihm herrschen, wir dürfen mit ihm diesen Weg gehen bis zum Ziel. Und das ist für mich das ist mein Auftrag, Zeuge Jesu zu sein, ihn zu verherrlichen, ihn zu verkündigen in dieser Welt. Wenn ich das aber proklamiere und das predige, dann entsteht nicht wenig Widerstand. Unter anderem, ich verstehe ihn rational, dass man sagt, ja, Willi, das ist schön und gut, das klingt von mir, aber meine Realität, mein Leben sieht anders aus. Wenn du behauptest, Jesus ist der Herr und regiert, hast du mal die Nachrichten gelesen oder geschaut oder darf ich dir etwas von meinem Leben erzählen? Oder schau dich einfach mal um. Wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen, was in der Wirtschaft, in der Politik, in der Welt so geschieht, mit diesen Aussagen, er ist der Herr, er regiert und alles ist in seiner Hand und er ist souverän und er hat die Herrschaft angetreten. Und versteht ihr, das ist eine Spannung. Und ich möchte euch heute nicht nur theologisch etwas vermitteln, sondern auch hoffentlich auch etwas Praktisches damit deutlich machen. Und zwar wird es heute darum gehen, dass wir heute in einer Zwischenzeit leben. In einer Zwischenzeit, die wir einordnen müssen, die wir verstehen. Was bedeutet das? Wo leben wir heute? Und das hat was mit diesen Kreisen da zu tun. Ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen in die Thematik der Bibel, wenn sie von den Zeitaltern spricht. Habt ihr schon mal was davon gehört? Es gibt so Begriffe in der Bibel, unter anderem lehrt die Bibel den Begriff des Zeitalters. Und wenn wir dieses Konzept, die Wege, die Gott mit dem Zeitalter geht, verstehen, glaube ich, dass wir einiges, was wir auch selbst erleben und auch sehen, besser einordnen können, ohne dann sofort ins Schwanken zu kommen oder dass das Fundament bei uns wackelt. Und ich möchte gerne, ich hoffe, dass es okay ist, auch wenn es jetzt Sonntag ist, dass wir einfach ein paar Bibelstellen wieder miteinander durchgehen, sie aufschlagen und ein bisschen blättern und ein bisschen lesen. Das jetzt doch noch ein bisschen mehr wie Seminarcharakter bekommt. Ich hoffe, dass ihr verzeiht mir. Das ist keine reine Predigt. Wobei, es gibt keinen richtigen Unterschied bei mir da. Das klingt alles gleich. Und nur eins ist ein bisschen kürzer, eins ist ein bisschen länger. Aber das ist mein Anliegen. Euch dieses Konzept und das Verständnis der Zeitalter von der Schrift aufzuzeigen. Bevor ich das mache, sage ich euch gerade, was die Bibel mit Zeitalter meint. Sie spricht von Äon. Das ist Zeitalter. Wenn dieses Wort Äon im Griechischen auftaucht, dann wird es meist übersetzt in unserer Bibel mit Zeitalter. Dieses Konzept vom Zeitalter bedeutet nicht einfach nur Zeit, sondern es ist ein Konzept von Zeit und Raum. Das ist da, wo da in diesem Zeit und Raum, da leben wir, da leben wir, da sind wir, da erleben wir Dinge. Das ist ein Zeitraum, aber dieser Zeitraum ist nicht einfach nur eine Zeitspanne. Das ist ein Lebensraum. Okay? Der Begriff Zeitalter umspannt Zeit und Raum. Das ist das Erste, was ich vorweg einfach euch sagen möchte. Und jetzt möchte ich euch das zeigen und ein paar Dinge wahrnehmen, die euch vorstellen in der Schrift, dann ein paar Rückschlüsse daraus ziehen und dann dieses Bild vervollständigen, dass es nicht ganz so hässlich aussieht. Darf ich euch noch kurz eine Sache sagen und dann gehen wir da hinein. Wenn ihr an Ewigkeit denkt, was macht das mit euch? Denkt ihr dann, was bedeutet Ewigkeit? Ewigkeit bedeutet ewig, das ist einfach kein Anfang und kein Ende. Die Ewigkeit, die uns erwartet, liebe Freunde, bedeutet nicht, es ist ein Ende ohne Zeit. Die Ewigkeit bedeutet nicht ein Ende und dann gibt es keine Zeit mehr. Ich werde es euch gleich versuchen zu erklären, was ich damit meine. Die Ewigkeit bedeutet, es ist eine Zeit ohne Ende. Das ist das Verständnis von Zeitaltern. Es ist eine Zeit, die aber kein Ende hat. Wir leben jetzt in eine Zeit, in der es ein Ende geben wird. Aber was dann kommt, hat kein Ende. Aber das sind beide Konzepte von einem Zeitalter, von Zeit und Raum. Das möchte ich euch kurz aufzeigen. Und ich hoffe, dass es einiges vielleicht klären wird. Und auch in Bezug auf das Verständnis von 1000-jährigen Reich auch ein paar Lösungsansätze zu geben. Lasst uns einfach erstmal mal von der Schrift einfach ein paar Dinge heben, okay? Ich hoffe, dass diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind, nicht denken, von was redet eigentlich die ganze Zeit. Schlagen wir uns mal das Matthäus-Evangelium auf. Wir wollen einfach ein paar Dinge uns mal schauen, was Jesus sagt. Was lehrt Jesus über das Konzept der Zeitalter? Matthäus Kapitel 12, Vers 2, Kapitel 12 erstmal. Da waren wir gestern schon mal. In Vers 28 haben wir gelesen, dass Jesus sagt, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wann hat das stattgefunden? Schon etwas länger her, okay? Das ist nicht etwas, was noch stattfinden wird. Das hat schon begonnen, sagt Jesus. Wenn ich das jetzt gerade tue, dann ist das der Beweis, die Dämonenaustreibung ist der Beweis, ich habe meine Herrschaft angetreten, ich bin gekommen. Das Reich Gottes ist unter euch. Es ist jetzt da. Und jetzt, worauf ich hinaus möchte, schaut mal ab Vers 32. Die ganze Thematik geht um die Lästerung des Heiligen Geistes und dass diese Sünde nicht vergeben wird. Das ist jetzt nicht das Thema, auch wenn es sehr spannend ist und wenn man sehr gern wissen würde, was diese Sünde bedeutet, aber so viel, Vers 32. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden, wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist redet, den wird nicht vergeben werden. Und jetzt schaut mal, was Jesus sagt. Weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Jesus lehrte ein Konzept von zwei Zeitaltern. Er sagt, es gibt ein jetziges Zeitalter und dann gibt es ein zukünftiges Zeitalter. Die Bibel lehrt, und ich werde euch gleich einige Stellen aufzeigen, sie lehrt keine 10 Zeitalter oder 3 oder 5 oder 12 oder 24, je nachdem. Die Bibel lehrt nicht, dass es verschiedene Zeitalter gibt, Haushaltungen gibt. Die Bibel lehrt zwei Zeitalter, zumindest Jesus lehrte das so. Er sagt, es gibt ein gegenwärtiges Zeitalter, dieses Zeitalter, und es gibt ein zukünftiges Zeitalter, das kommt noch. Und er sagt, wer gegen den Heiligen Geist sündigt, dem wird nicht vergeben, weder jetzt noch in der Zukunft, okay? Weder in diesem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, und auch nicht in dem, was noch kommen wird. Das heißt, diese Sünde wird nicht vergeben werden. Das tut mir leid, wenn das jetzt nicht das Thema, aber da ist natürlich wichtig, dass wir die Klarheit darüber haben. Schlag mal mit mir Markus 3, Vers 29 auf. Das ist die gleiche Begebenheit und Markus drückt es etwas anderes. Er beschreibt das Ganze aber mit etwas anderen Begriffen und das erleuchtet oder erhellt das Ganze noch einmal. Kapitel 3 im Markus Evangelium, Vers 29. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Markus spricht über die gleiche Stelle und sagt, wer gegen den Heiligen Geist sündet, was für eine Sünde hat er begangen? Eine ewige Sünde. Ihm wird vergeben, wann? Oder nicht vergeben, wann? In Ewigkeit. Im Matthäus-Evangelium heißt es, ihm wird nicht vergeben in dem zukünftigen Zeitalter. So ist das zukünftige Zeitalter was? Die Ewigkeit. Allein das ist schon der Gedanke. Das heißt, ein Zeitalter, das Raum und Zeit hat, wird auch damit gleichgesetzt mit der Ewigkeit. Jetzt nicht und später auch nicht. Jetzt gibt es eine Zeit, in der wir leben und dann kommt eine andere Zeit. Und dann kommt nochmal eine andere Zeit. Und dann nochmal eine kurze Zeit und dann nochmal eine Zeit. Spürt ihr, worauf ich hinaus möchte? Die Bibel lehrt, Es gibt jetzt eine Zeit, die hat ihren Charakter, Wesen, Umfang, all das, das gucken wir uns mal an, was es ist. Und es kommt nochmal eine Zeit, und die ist definitiv anders als diese Zeit. Dann möchte ich euch kurz bitten, mit mir wieder ins Markus-Evangelium. Da sind wir gewesen, gell? Markus Kapitel 10. Ich gebe jetzt euch einfach ein paar Stellen, sage immer ein paar Gedanken dazu und dann werde ich dieses Bild ein bisschen vervollständigen. Markus Kapitel 10, Vers 29. Die Jünger haben einiges aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Petrus will das Jesus unter die Nase binden und sagt, Jesus, weißt du, was wir alles für dich aufgegeben haben? Er sagt es, Jesus, schaut mal, Vers 29, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Bruder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kind oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen, um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Und jetzt ist es sehr interessant. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und unter den Verfolgungen und in den kommenden Zeitalter ewiges Leben. Interessant, gell? Er sagt, wer jetzt für mich bereit ist, alles aufzugeben, weil, wisst ihr was, er wird auch jetzt in dieser Zeit sogar Lohn dafür kriegen. Das ist eine herrliche Verheißung. Eine herrliche Verheißung. Ich kann davon wirklich bezeugen, dass der Herr das erfüllt hat, auch in meinem Leben, was er versprochen hat. Als mir klar wurde, dass ich auf die Bibelschule gehen muss, in den Vollzeitdienst, habe ich alles verkauft, was ich hatte. Mein geliebtes Auto, auf das ich so lange gespart habe, meine Wohnung gekündigt und meine Gitarrenanlage, die im Wert von einem Auto war, habe ich verkauft und alles, um nur auf die Bibelschule zu gehen. Und ich habe mich darauf eingestellt, ab diesem Zeitpunkt werde ich nichts mehr haben. Ich musste mir entscheiden und sagen, okay, Willi, du wirst dir nie wieder eine Gitarre kaufen können wahrscheinlich. Bist du dazu bereit? Oh, das war schwer, eine schwere Entscheidung. Und wir sind los. Ich habe kein BAföG gekriegt. Mit nichts, ein kleines Baby, 4 Monate alt, und sind wir los. Heute haben wir ein Haus, in dem wir ein Seminar aufbauen. Ich habe ein Auto, mit dem ich herfahren kann. Ich habe 6 Gitarren zu Hause. Das, muss ich sagen, das hat sich in meinem Leben erfüllt. Unter den Verfolgungen und all das. Aber der Herr gibt es in diesem Zeitalter schon. Er belohnt. Das ist, wer Gott nahen muss, glauben, dass er ein Belohner ist. Er sorgt für uns. Es ist mein Boss. Und er weiß, was ich brauche. Und der ist so ein guter Boss. Er gibt sogar mehr, als ich brauche. Unglaublich. Versteht ihr, ihm gehört die Welt. Er kann aus meinem Fisch ein Goldstück rausholen. Das ist mein Herr, mein Gott, mein Arbeitgeber. So, Jesus sagt, Petrus, es wird gut werden, keine Sorge, keine Sorge. Es wird gut werden. Aber der Punkt ist, er sagt, jetzt in dieser Zeit, das heißt jetziges Zeitalter, jetzt, ich habe hier 2 Kreise gemalt. Das Grüne ist das jetzige Zeitalter. Jetzt können wir hier reinschreiben, wenn ich schreiben würde, das gar nicht lesen können. Jetziges Zeitalter. Diese Zeit spricht er davon. Hier zukünftiges Zeitalter. Ewiges Leben steht auf der Seite. Das ist blau, weil das himmlisch ist, grün, weil das irdisch ist. Okay? Nur vom farblich her. Seht ihr das, was ich da hingeschrieben habe? Das ist geistlich. Ja, ich mal gucken, ich einfach. Also, und dann sagt er, ich werde euch jetzt schon in dieser Zeit, wenn ihr mir nachfolgt, ich werde euch schon jetzt in dieser Zeit segnen. Und dann sagt er, aber auch in dem kommenden Zeitalter. Das heißt, auch das, was kommen wird. Und was werden wir da bekommen? Äcker und Häuser dann sagt er, nein, da kommt was. Ewige Leben. Das heißt, jetzt ist es irdisch. Dann kommt, und das ist dann himmlisch. Jetzt ist es irdisch begrenzt. Dann kommt es, und dann ist es ewig geistlich, himmlisch. Dass wir einfach, Jesus kennt keine Differenzierung von 2 Zeitalter, das irdische und das himmlische, das jetzige und das spätere. das Irdische, das Geistliche. Das ist das Konzept, was Jesus oft darüber gelehrt hat. Er hat viel darüber gesagt, er hat viel darüber gelernt. Wir haben uns heute Morgen darüber unterhalten. Mich faszinieren immer wieder solche Berichte oder Dokus. Und wenn es darum geht, den Menschen in seinem Verhalten, in seinem Denken zu erforschen, das begeistert mich. Wie das Denken, das Gehirn des Menschen tickt. Und eins zum Beispiel, ich habe so eine Sendung gesehen, wenn wir den Menschen auf einen Punkt fixieren und ihn dazu bringen, dass er sehr aufmerksam diesen Punkt verfolgt, ist er sehr schnell in der Lage, alles, was drumherum passiert, nicht mehr wahrzunehmen. Da wurde ein Mädchen hingestellt und dann so eine Basketballmannschaft und man hat ihr gesagt, sie werden gleich den Ball zueinander werfen und du musst zählen, wie oft. Das wird ganz schön schwierig sein. Du wirst das wahrscheinlich nicht schaffen. Und ich denke, das kann ich schon schaffen. Und dann dachte ich, ja, ich kann es auch schaffen. Und dann haben sie, diese Männer sind dann im Kreis rumgelaufen und haben sich jeweils einen roten Ball zugeworfen. Aber dann haben sie sich noch rote Mützen angezogen, was das Ganze verwirrt hat. Und deswegen die ganze Aufmerksamkeit, wo ist der rote Ball? Nicht auf die Mützen schauen, auf den roten Ball schauen und zählen. Und ich habe mitgezählt. 1, 2, 3, 4 und dann irgendwann mal 11. Und dann fragte das Mädchen, und, wie viel waren es? Und sie sagt, 11. Ich sage, ja, hey, ist gar nicht so schwer, ich habe es auch hingekriegt. Und dann sagte sie dem Mädchen, hast du mitbekommen, als die so hin und her liefen und den Ball hin, dass da ein Affe zwischen den Leuten rumgelaufen ist? Was für ein Affe? Dann zeigen sie die Wiederholung, da läuft wirklich ein Mann in Affenkostüm zwischen diesen einen, die den Ball hin und her werfen. Ich habe nicht gesehen, sie hat ihn nicht gesehen. Dann haben sie gezeigt, dass der während der ganzen Sendung, er überall war, ich habe ihn nicht gesehen. Weil man so auf etwas fixiert ist und wenn wir auf etwas nur so fixiert sind und gedrillt und sagen, es gibt nichts anderes als das, dann entgeht uns eine Menge und wir sehen viele Dinge nicht, viele Stellen nicht, da laufen Haufen Affen rum. Wir sehen sie noch nicht. Aber dann wird auf einmal der Blick geschärft und dann auf einmal, oh, und das sind ja die Momente, wo man einfach mal denkt, hey, ich habe die Bibel schon so oft gelesen. Mir scheint so, in dieser Stelle habe ich nie gesehen. Kennt ihr das? Hey, wie kann es sein, wie oft habe ich Markus oder Lukas oder Abrahams Geschichten gelesen? Das ist neu. Ja, warum? Weil wir durch eine bestimmte Brille oder Fixierung, ich sage so, eine Prägung, immer nur so zählen. Und dann, dadurch sind wir nicht in der Lage, die anderen Dinge wahrzunehmen. Und die Bibel ist viel. Wenn wir, ich sage so, immer noch nach einem buchstäblichen tausendjährigen Reich suchen, dann entgeht uns eine Menge, was die Bibel darüber eigentlich sagt. Aber wir sehen es einfach nicht. Das ist mein Anliegen. Dass wir sagen, lasst uns mal erstmal nur wahrnehmen. Ich sage ja noch nicht übernehmen, wenigstens nur wahrnehmen und diesen Affen mal sehen und sagen, hey, ist er gut oder nicht gut? Ist er da oder nicht da? Was wir mit dem machen, ist noch eine andere Sache. Und Jesus spricht aber permanent, er spricht davon und sagt, es gibt ein Zeitalter. Und übrigens, wir leben jetzt, sagt er, in ihm. Und dann kommt noch ein Zeitalter. Und unsere ganze Hoffnung ist auf das gerichtet. So, wir leben auf dieses Zeitalter hin. Ich gebe euch noch ein paar Beispiele. Lukas 20. Ich könnte mit euch, ich weiß, ich würde auf die Zeitalter achten, auf die Zeit achten. Wir könnten jetzt von jedem biblischen Buch gehen und durch jedes biblische Buch gehen und ich würde mindestens eine Stelle aufzeigen, wo das auftaucht. Mindestens jedem Buch, mindestens eine, an dem wir lernen, dieses Konzept des zwei Zeitalter, weil das permanent eigentlich da ist. Lukas Kapitel 20, sind wir drin? Es ist die Frage nach der Auferstehung und der Kontext ist schon sehr nah. Wie ist es mit der Auferstehung? Die Sadduzäer, sie glaubten ja nicht an die Auferstehung. Das ist eine komische Lehre, eine falsche Lehre. Und sie haben Jesus bloßgestellt und sagen, Jesus, überleg mal, wie kann es mit der Auferstehung funktionieren? Da gab es eine Frau und die hat so viele Männer gehabt. Wenn sie aufersteht und die anderen Männer auch auferstehen, ja, welcher wird dann ihr Mann sein? Die kloppen sich ja da die Köpfe ein. Das funktioniert gar nicht in der Auferstehung. Wer ist dann ihr wahrer Mann? Der Erste, der Letzte, der Stärkste, der Schönste? So, und Jesus sagt, oh meine Freunde, mir scheint so, ihr kennt die Schrift nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Auferstehung ist. Also die Frage ist nach der Auferstehung, Vers 33, jetzt gibt eine Antwort. In der Auferstehung nun, wessen Frau von Ihnen wird sie sein? In der Auferstehung, schaut mal, Sie haben, die Auferstehung wird als ein Konzept, also in der Auferstehung, nicht bei der Auferstehung, in der, das heißt, es ist etwas Größeres als nur ein Zeitpunkt. Und dann sagt er Folgendes. Und Jesus sprach zu ihnen, Vers 34, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Die aber, die für würdig gehalten werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus der Toten, heiraten nicht. Erstmal, er sagt, ihr müsst es über erstmal heiraten, verheiraten, etwas verstehen. In dieser Weltordnung, in diesem Zeitalter, in dieser Welt, da heiratet man und man wird verheiratet. Das ist okay. Die Söhne dieser Welt, die machen das. Wer diesem Zeitalter und diesem angehört und dieser Welt, das ist so normal. Aber die Söhne, aber jene, der jener Welt, die Söhne jener Welt, die darin teilhaftig sind und der Auferstehung aus den Toten, allein das, wie wird man der jenen Welt teilhaftig? Das heißt, nach der Auferstehung kommt was? Die zukünftige Welt. Und in der zukünftigen Welt, sagt Jesus, was wird man dann nicht tun? Ich weiß, was ihr alles jetzt denkt. Was ist mit meiner Frau dann? So, jetzt habe ich sie endlich gefunden. Dann soll sie schon wieder loswerden. Merkt ihr, wie spannend das alles ist und über alles lohnenswert nachzudenken, wie viel die Bibel uns da bereithält, wo wir da einfach eine gesunde Lehre haben müssen. Aber was ich damit sagen will, Jesus sagt Folgendes, ihr versteht was über die Auferstehung nicht. Wenn die Auferstehung kommt, danach ist etwas komplett Neues. Danach kommt keine Zeit, wo bei manchen, ich sage es nur, die Söhne des Reiches sind und dann gibt es welche, die trotzdem noch heiraten, verheiraten. Nochmal, tut mir leid, wenn ich das so sage, für diejenigen, die sagen, sowas habe ich noch nie gehört, dann vergesst es gleich wieder. Aber es gibt bestimmte Positionen, die behaupten, wenn Jesus kommt und die Auferstehung geschehen ist, dann kommt eine Zeit von mindestens 1000 Jahren buchstäblich, da leben Menschen auf dieser Erde und was tun sie? Heiraten und verheiraten, sie kriegen Kinder und all das, oder? Aber Jesus sagt, nach der Auferstehung kommt ein neues Zeitalter, es gibt eine neue Gesetzmäßigkeit und die ist ganz anders. Ich lese euch vor, wie sie ist, Vers 35 nochmal, die aber, die für die würdig gehalten werden, jener Zeit teilhaftig zu sein, jener Welt und an der Auferstehung, das gehört zusammen, jene Welt und Auferstehung gehören zusammen, Auferstehung aus den Toten, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet, denn sie können auch nicht mehr sterben. Das heißt, dieser Zeit kann man nicht mehr sterben, das war's. Was ist da nicht, wenn man nicht sterben kann? Was ist da nicht da, wenn man nicht sterben kann? Der Tod. Der Tod ist besiegt. Verschlungen ist der Tod. Versteht ihr? Das heißt, bevor dieses Zeitalter anbricht, ist der Tod weg. Denn da kann man nicht sterben, sagt Jesus. Denn sie sind, und das ist gewaltig, denn sie sind engelgleich und sind Söhne Gottes. Die sind engelgleich. Boah, was das alles bedeutet. Was alles auf uns wartet. Also wer jetzt gerade mit seinem Leib hadert, aus welchem Grund, auch immer, ich garantiere euch, ihr kriegt das was derart Herrliches. Boah. Ihr werdet gleich den Engeln sein, der Gestalt nach. Unsterblich. Engel heiraten nicht. Engel verheiraten nicht. Engel zeugen keine Kinder. Nur nebenbei, nur wirklich nebenbei, die ganze Theorie, Engel aus dem Himmel stiegen auf der Erde, schliefen Menschen, dann haben sie die Riesen gezeugt. Nicht halber, allein nur aus dem, was Jesus hier sagt. 1. Mose Kapitel 6, wenn ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das lehrt die Schrift dort definitiv nicht. Engel können nicht zeugen. Die gehören zu einer anderen Ordnung. Die können nicht zu den Frauen gehen und mit ihnen schlafen. Hallo? Aber nächste Baustelle, gell? Ich reiße jetzt ganz schön viele auf. Gell? Aber Wie wichtig ist, dass wir eine gesunde Lehre haben, wie wichtig, dass wir das Ganze im Augen haben und nicht etwas nehmen, darauf was daraus machen, dann etwas anderes und dann merken wir, das Zelt passt gar nicht zusammen, wenn man es zusammenfügt. Sie werden anders sein. Die werden anders sein. Schaut mal Vers 6, was er dann sagt. Dass aber die Toten auferweckt werden, hat auch Mose bei dem Dornbusch gedeutet. Das ist interessant. Wusstet ihr, dass der Mose, als er beim Dornbusch Gott begegnete, schon davon geredet hat, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Kommt uns nicht irgendwie in den Sinn, gell? Aber ich lese es euch vor. Jesus sagt nämlich, wenn er den Herrn so nennt, nämlich den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Als Mose sagt, es ist der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, sagt er, dadurch sagt er, es gibt eine Auferstehung des Toten und es gibt ein anderes Reich. Wie? Da muss man, es ist gut, also wenn Jesus das sagt, dann müssen wir erstmal das glauben. Jetzt müssen wir verstehen und er erklärt es. Schaut mal, Vers 38, Jesus erklärt es. Er ist aber nicht der Gott der Toten, sondern von den Lebenden. Denn für ihn leben alle. Das bedeutet, Gott hat nicht gesagt, ich war der Gott Abrahams und Isaak und Jakobs. Wenn er sagt, ich war ihr Gott, dann bedeutet das, die sind tot und existieren nicht mehr. Aber wenn er sagt, ich bin der Gott Abraham, Isaak und Jakobs, dann sagt er, sie existieren noch. Aber als Mose war, lebte Abraham, Isaak und Jakob? Nicht auf der Erde, denn sie sind schon gestorben, aber er sagt, hey, weißt du was? Sie leben. Sonst hätte Gott nicht gesagt, ich bin ihr Gott. Was glaubt ihr, wo war Abraham, Isaak, Jakob zur Zeit Moses? Im zukünftigen Reich, beim Herrn, bei Gott. Was glaubt ihr, wie konnte sonst Mose kommen mit Elia und Jesus besuchen auf dem Berg der Verklärung und sagen, hey mein Freund, wir müssen dich ein bisschen aufbauen. Es gibt einiges gleich zu tun, es wird nicht einfach, hey, weißt du was, halte das Ziel vor Augen. Gott hat es versprochen, er wird dich durchtragen. Wenn sie tot sind, entschlafen oder einen seligen Schlaf halten, was auch immer, da erscheinen sie am Berg, der Verklärung mit Elia und reden mit Jesus. Wenn sie tot wären, nicht existieren würden oder einen seligen Schlaf schlafen würden bis zu irgendeiner Zeit der Auferstehung nach dem tausendjährigen Reich, wie können sie da mit ihm reden? Verwirre ich euch zu arg? Jesus sagt, wisst ihr was, ihr müsst begreifen, dass nach der Auferstehung ein neues Zeitalter ist. Das eine ist irdisch, das andere ist himmlisch. Und wenn man kommt aus dem Irdischen, kommt man ins Himmlische. Wenn man Gott gehört, wenn man für würdig befunden wird, an dieser Auferstehung teilzuhaben, an diesem Reich teilzuhaben, dann hat man Anteil an etwas weit größerem Himmlischen. Dann sogar, wenn man stirbt, lebt man ewig. Und nicht, man schläft 1000 Jahre und dann darf man auch daran teilhaben. Dann kommt die Auferstehung auch der Gläubigen aus dem Alten Testament. Nochmal, wenn du das noch nie gehört hast, wieder verwirf das. Behalte das nicht. Aber das ist nicht, was Jesus lehrt. Wir haben gerade erstmal einen kleinen Teil uns angeschaut. Geht mal mit mir in Römer Kapitel 12, Vers 2. Jetzt versuche ich ein bisschen schneller zu machen. Römer Kapitel 12, Vers 2. Das ist der wahrhaftige Gottesdienst. Römer Kapitel 12, Vers 2. Paulus bittet die Römer und sagt, nachdem ihr das erkannt habt, nachdem ihr das gesehen habt, nachdem wir das 11 Kapitel lang gesehen haben, was die Erbarmungen Gottes uns gegenüber sind, bitte ich euch, die einzige logische Konsequenz aufgrund dessen, was Gott für uns getan hat, gebt euch Gott hin. Wenn ihr das verstanden habt, was ich gerade im 11 Kapitel lang auch entfaltet habe, dann gibt es nur eine logische Konsequenz. Lebt ein Leben, das Gott verherrlicht, das Jesus groß macht. Das ist, was er sagt. Und dann Kapitel 12 bis 15 zeigt, wie kann das praktisch sich zeigen. Jetzt beginnt das so, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Seid nicht identisch. Lebt nicht so, denkt nicht so, als ob ihr von dieser Welt seid, als ob ihr dieser Welt gehört. Er hat euch da herausgekauft. Ihr gehört nicht mehr zu diesem System, zu diesem Zeitalter. Lebt auch nicht bitte entsprechend den Mechanismen und den Vorstellungen und Ideologien und dieses Zeitalters. Es ist ein vergehendes Zeitalter. Seid nicht gleichförmig wie das, denn ihr seid eigentlich nicht mehr da. Ihr seid nämlich Fremde, ohne Bürgerrecht. Was das bedeutet? Sofort. Schnell weitergehen. 1. Korinther 1, Vers 20. Merkt ihr, wir gehen einen Brief nach dem anderen. Das macht es einfach, um die Bibel aufzuschlagen, weil da müssen wir nicht viel blättern. 1. Korinther 1, Vers 20. Kommt nach dem Römerbrief. Ich gebe bewusst von einem Brief zu anderen, um euch zu zeigen, wenigstens exemplarisch, dass es überall im Neuen Testament die Lehre ist. 1. Korinther 1, Vers 20 sagt Paulus Folgendes. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Dieses System, dieses Zeitalter ist die Welt. Wo ist ein Weiser dieses Zeitalters? Gott hat die Weisheit, das Denken, das Verständnis, was die Welt ist, was der Mensch ist, was Glück ist, was Sinn des Lebens ist, wer Gott ist, all das. Gott hat dieses Denken verworfen. Das Denken dieses Zeitalters ist nicht in der Lage, Christus zu erkennen. Schaut mal, Kapitel 2, Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht die Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Gott hat also, bevor es dieses Zeitalter gab und bevor es dieses kommt, hat er schon vorher beschlossen, einen Ratschluss gefasst, nämlich Jesus Christus in diese Welt zu schicken. Das ist ein Geheimnis. Und in Jesus Christus alle Nationen zu retten. Das ist ein Geheimnis. Aber das hat Gott offenbart nun in dem. Und das Prinzip dieses Zeitalters, jetzt, das vom Markt ist nicht zu erfassen. Warum? Wisst ihr was? Weil das ist Finsternis. Und das Wort wurde Fleisch, gell? Und das Licht kam in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erkannt. Weil dieses Zeitalter ist verkauft unter die Sünde. Sie ist verblendet durch den Teufel. Um das euch zu zeigen, 2. Korinther 4. Nächster Brief. Ab Vers 1, 2. Korinther 4, Vers 1. Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermahnen wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich zu schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, und noch verfälschen wir das Wort Gottes. Also wir verdrehen das Wort Gottes nicht. Wir haben also Gnade diesen Dienst bekommen und wir bemühen uns, das Wort nicht zu verfälschen, nicht zu verdrehen. Sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Das heißt, indem wir jetzt die Wahrheit sagen, empfehlen wir euer Gewissen Gott, dass Gott euer Gewissen reinigt und heiligt und dass ihr dann in der Lage seid, diese Wahrheit zu erkennen. Und jetzt sagt, schaut mal, was er schreibt, Vers 3. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, man kann auch übersetzen, dieses Zeitalters, den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, das Gottesbild ist, nicht sehen. Das ist Finsternis. Dieses Zeitalter ist seit dem Sündenfall, seit 1. Mose 3, gefallen. Es ist in der Finsternis. Es ist nicht in der Lage, Christus zu erkennen. Es lebt in der Finsternis. Warum? Weil der Teufel ihren Sinn verblendet. Wie macht er das? Durch die Sünde. Was ist die Kraft für die Sünde? Das Gesetz. Der Mensch ist nicht in der Lage, aus sich selbst, aus diesem Zeitalter, in dieses zu kommen, weil er das gar nicht sehen kann. Jesus sagt, Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren bist, aus Wasser und Geist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und dann zwei Verse weiter, 3, und nicht hineingehen. Du kannst es nicht begreifen. Das ist Finsternis. Du brauchst etwas Neues. Du brauchst Augen, die das sehen können. Denn das ist nicht irdisch, das ist himmlisch. Das ist himmlisch. Jetzt denken Sie, ja, Katastrophe. Nein, keine Katastrophe. Schaut mal Vers 5. Das liebe ich. Denn wir predigen nicht uns selbst. Wenn wir uns hier hinstellen, dann versuchen wir nicht, keine coole Show abzuziehen, dass sie sagen, hey, so ein cooler Prediger. Der hat heute so das gut gemacht. Voll toll gezeichnet. Ich nicht. Tolle PowerPoint da gemacht. Und die Beispiele und die Rhetorik. Keine Ahnung. Und man geht raus und sagt, und wie war die Predigt? Hey, der Prediger war genial. Ja, was hat er gesagt? Keine Ahnung, aber es war genial. Es hat mich echt unterhalten. Wenn das die Sonntage leisten, dass wir unterhalten werden, dann bleibt zu Hause und schaut euch irgendeine Talkshow an. Das ist nicht der Punkt. Paulus sagt, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn. Was bedeutet Herrn? Als den König. Das ist unsere Botschaft. Wir predigen nicht uns, wir predigen Christus. Warum ist das so wichtig? Jetzt kommt's. Uns aber als Sklaven um euertwillen, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Wann hat Gott das gesagt? Am Anfang der Schöpfung. Gott, da war Finsternis auf der Erde. Finsternis. Und Gott sprach ein Wort. Und es wurde Licht. Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und dieses Wort ist das Licht. Und dieses Licht kommt in die Finsternis. Was glaubt ihr, um wen es da im ersten Buch Mose Kapitel 1 in der Schöpfung geht? Wahnsinn, oder? Es kommt Licht in diese Welt. Jeden Menschen erleuchten, damit er was? Jetzt steht. Denn Gott, der aus Finsternis, der Gott gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Licht kommt in die Finsternis. Und Gott scheint. Und ihr habt wahrscheinlich noch keinen Scheinwerfer, einen riesen Scheinwerfer gesehen. Gott scheint und wirkt mit dem Licht, mit dem Wirken des Geistes, der es eine Leuchte ist, die sieben Fackeln, die von dem Thron Gottes leuchten, und scheint in unser Herzen auf einmal, die wir blind waren, wir sehen. Warum? Weil wir uns so bemüht haben? Weil Gott sprach. Weil Gott der Herr ist. Und wenn Gott spricht, dann wird es. Gott spricht, durch das Wort erleuchtet er den Menschen. Hier ist dieses Licht in Buchstaben, Freunde. Darum predigen wir nicht uns oder die Politik oder irgendein Gesellschaftsereignis, wir predigen das Wort. Das ist das Licht, das in die Herzen scheint und darin erkennen wir Gott im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, wenn wir Jesus wahrhaftig erkennen, dann erkennen wir auch wahrhaftig Gott, wer er ist. Herrlich? Ich finde es herrlich. Das ist also dieses Zeitalter, diese Welt, die Gesinnung dieser Welt, der Fürst, das ist der Fürst, der in diese Welt regiert und für die Finsternis sorgt. Das ist diese Welt. Okay? Es gibt noch einen Haufen andere Begriffe. Welche suche ich noch aus? Eigentlich sind gut. Galaterbrief wäre der nächste Brief. Aber ich muss noch zeichnen. Galaterbrief, Galater Kapitel 1, Vers 4, ist auch eine gute Stelle. Es geht um den Herrn Jesus Christus in Vers 4, dann heißt es, Galater Kapitel 1, Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreise aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um was zu tun? Damit er uns herausreiße aus dieser gegenwärtigen bösen Welt. Und wohin bringe? In eine Zwischenwelt, damit er später uns in eine vollkommene Welt bringt. Nein, damit er uns von Finsternis ins Licht bringt. Das ist die gegenwärtige böse Welt. Wisst ihr, was das ist? Die zukünftige herrliche Welt. Da gibt es Sünde und Verblendung und all. Was gibt es hier nicht? Keine Sünde mehr, kein Tod, kein Geschrei. Das ist denn nicht mehr da. Versteht ihr, was für eine Hoffnung wir haben? Darauf leben wir hin. Da kommt etwas Gewaltiges auf uns zu. Herrlich, herrlich, eine neue Welt kommt auf uns zu. Und die forschen da oben, ob man auf dem Mars leben kann. Wie schwer ist das denn? Weil die geben Geld und kaufen schon Grundstücke da. Oh Mann! Wisst ihr, was Jesus sagt? Hey, kauf dir da Land. Das ist,
kauf dir Aktien.
Wertanlage. Das ist sicher, dass es kommt. So Amen wie das Amen in der Kirche. Das ist sicher. Jetzt noch ein, zwei Verse. Epheserbrief, Kapitel 1. Geht mit mir in den Epheserbrief. Jetzt möchte ich euch was kurz zeigen. Wir nähern uns. Paulus betet an die Epheser oder für die Epheser, vor Gott. Eins der wichtigsten Gebete, die ich von Paulus in der Schrift kenne, und wenn er sich für die Gemeinde verwendet, dann betet er nicht, oh Herr, schenk, dass sie ihre Arbeitsstellen finden, weil die sind gerade so viele Arbeitslose. Oh Herr, da gibt es so viele Kranke, bitte schenke Genesung denen. Oh Herr, da hat jemand Schlüssel vergessen, es wäre gut, wenn er ihn wieder findet. All das können wir beten ohne Frage. Ich will das nicht jetzt ins Lächerliche ziehen. Auch mit diesen Anliegen dürfen wir für Gott. Aber das finden wir niemals beim Paulus. Wisst ihr, was er betet? Herr, für die Gläubigen, Herr, öffne ihnen die Augen des Herzens, damit sie die Größe deiner selbst erkennen. Damit sie erkennen, und ich lese euch vor, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Oh Gott, zeig ihnen eigentlich, wer du bist. Und jetzt nochmal weiter. Und was du eigentlich für sie bereit hast. Und schaut mal, was er sagt. Er erleuchte eure Augen des Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung ist. Damit ihr eine Hoffnung habt, damit ihr wisst eigentlich, was auf euch wartet. Was wartet auf uns? Hoffnung der Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glauben ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Zeig ihnen, wer sie sind, was sie haben, was sie auf sie wartet. Bitte, öffne ihnen die Augen dafür, weil das sind geistliche Dinge. Und das ist, er betet nicht um Bekehrung, er betet für Christen. Er sagt, Herr, die müssen Dinge begreifen. Sie leben hier und richten sich so ein und haben ein Lebensstil, als ob das alles ist. Sie legen alle ihre Hoffnung darauf. Oh Herr, zeig ihnen, das ist das, was kommt. Und dann sagt er, und das ist jetzt genial, Vers 20. Diese Kraft, diese Macht, diese Stärke, all das, sagt er, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Herrschaft, okay? Jesus sitzt hier zu Rechten, über was? Über jede Gewalt, ausgenommen aus dem Teufel. Über jede Kraft, ausgenommen des Satans. Über jede Herrschaft, ausgenommen über die Erde. Nein, jede heißt alle. Und jetzt schaut mal, was Paulus hier sagt. Der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt wird. Über was regiert also Jesus? Über welches Zeitalter? Nicht nur da, sondern auch schon da. Könnt ihr das sehen? Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Konzept von den Zeitaltern verstehen. Jetzt, das lasse ich jetzt die anderen stellen. Jetzt mache ich Folgendes. Das ist böse. Das ist gut, gell? Das ist gut. Jetzt passiert Folgendes. Ab wann beginnt, oder wann hört dieses Zeitalter auf und wann beginnt das? Das ist die entscheidende Frage. Ich möchte euch nur jetzt in der Schnelle, weil das müssen wir jetzt wieder zurück und wieder lesen. Aber ich habe euch die Stellen schon gestern gelesen, heute sogar ein paar auch, wenn wir jetzt aufmerksam werden. Jesus sagt, wenn ich die Dämonen ausreibe, so ist das Reich Gottes schon. Was glaubt ihr, wann hat das angefangen?
Beim ersten Kommen Jesu auf diese Welt. Und bei der Himmelfahrt.
Als Jesus in diese Welt hineinkam, dann war das Reich Gottes.
Das Licht kam
in die Finsternis hinein. Das Reich des Lichts brach hinein in das Reich der Finsternis. Und woran wurde das manifestiert? Ja, die Dämonen, die sagten, oh, wer bist du? Oh, wir fürchten uns vor dir. Du bist der Sohn Gottes. Das Reich der Finsternis hat verstanden, dass das Reich des Lichts da war. Die Menschen. Bis heute nicht. Die Dämonen wussten das. Lest mal die Evangelien, wie oft die sagen, du bist der Sohn Gottes. Ihr sagt,
verrat's nicht.
Noch ein Geheimnis. Bald wird es offenbar, aber noch nicht. Seid leise. Das ist das berühmte Markus-Geheimnis, das Messias-Geheimnis, Markus-Evangelium. Das Reich Gottes bricht hinein. Und es beginnt in der Zeit des ersten Zeitalters. Es bricht in dieses Zeitalter hinein. Wir haben gestern gelesen, dann sagen die Pharisäer, wann kommt ein Reich? Und dann sagt er, ein Reich kommt nicht so, dass man es sehen oder beobachten kann. Es beginnt ganz klein, mit der Krippe im Stall. Und es wird wachsen und größer werden und größer werden, bis es alle anderen Reiche vernichtet. Das ist Daniel 2, der Stein, der auf dem Berg angestoßen wird, gerollt hat und alles vernichtet hat. Was ich damit sagen will, das heißt, das zukünftige Reich, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, was kriegt er? Den Geist Gottes. Und somit ewiges, das hat doch Jesus gesagt, wer an mich glaubt, ist jetzt schon vom Tod ins Leben, von der Finsternis ins Licht. Aber du denkst, aber ich bin doch nicht. Doch, du hast ein neues Bürgerrecht gekriegt. Du gehörst zu einem neuen Reich. Du hast eine neue Natur. Du hast Anteil am ewigen Leben. Obwohl es noch nicht da ist. Hier drin hast du schon. Das Erbe wartet noch, dass du es antreten kannst. Die Anzahlung hast du gekriegt. Aber weißt du was? Mein Freund, wenn du denkst, also wenn, ich sag so, wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben erfährst, dann will ich dir eins sagen, dann ist das nur ein Bruchteil von dem, was eigentlich auf dich wartet. Und wenn du das noch nicht erlebst, dann wünsche ich mir das dir. Erbete das, dass du das erlebst. Wenn er in Fülle kommt und das Reich Gottes in Fülle kommt, dann verblasst das alles, was wir jetzt erlebt haben. Es bricht hinein in die Finsternis. Und wisst ihr, wann es voll. So, da beginnt das Reich. Aber es ist noch nicht vollendet. Und wisst ihr, wann es vollendet wird?
Wenn er, das ist das erste Kommen, wenn er zum zweiten Mal kommt.
Das sind doch die Stellen, die ich versucht habe, gestern euch vorzulesen. Wenn er kommt, was kommt, was wird danach? Das erste ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Neue Himmel, neue Erde, neues Zeitalter, eine neue Gesetzmäßigkeit, eine neue Ordnung, eine neue Welt, neue Schöpfung. Wenn Jesus kommt, dann bricht das hier an, worauf wir, das ist dieses Leben sichtbar, das ist ewiges Leben unsichtbar. Also irdisch, himmlisch, versteht ihr das? Jetzt, worauf ich eigentlich die ganze Zeit hinaus will.
Es gibt eine Zeit,
in der sich die beiden Reiche überlappen, überschneiden. Willkommen in unserer Welt. Obwohl es schon begonnen hat, ist es noch nicht in ganzer Fülle da. Darum wartet doch jeder, der einen Teil hat an himmlischen Erbes, auf was? Auf die Wiederkunft Jesu, weil dann beginnt die neue Zeit. Wir warten nicht auf eine Zwischenzeit in dem Sinne von 1000 Jahren auf dieser Erde. Ich will nicht dahin. Tut mir leid. Ich will dahin. Aber was ich will, ist nicht mal das Entscheidende. Ich will auch nicht in die Trübsal. Das will ich auch nicht, deswegen will ich nicht hineinkommen.
Wichtig ist, dass Jesus nie drei Zeitalter gelehrt hat. Er hat nicht gesagt, dieses Zeitalter, dann ein
glorreiches tausendjähriges Zeitalter auf diesen, in diesem Zeitalter, sondern, und dann das ewige Zeitalter. Das hat Jesus nie gelehrt. Aber jetzt hoffe ich, dass ihr versteht, warum ich so glaube, wie ich glaube. Er hat gesagt, es gibt ein jetziges Zeitalter und ein zukünftiges. Und es gibt eine Zeit, darf ich sagen, von 1000 Jahren, die das Ganze überlappt. Obwohl er herrscht, ist es noch nicht sichtbar. Aber es ist da, weil es himmlisch ist, weil es geistig ist. Es bricht in diese Welt hinein. Und in dieser Zeit, das ist die berühmte Zwischenzeit, die in der, kennt ihr das Lied? Das ist ein schönes Lied. Ich bin mir sicher, ihr könnt es gut spielen. Das ist die Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit lebst du und ich. Und jetzt verstehst du, warum wir kämpfen. Obwohl wir Anteil an diesem Reich haben, haben wir noch permanent noch zu tun mit dieser Welt. Das sind die Versuchungen, die Kämpfe und die Niederlagen. Wir fühlen uns zerrissen, oder? Nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. In dieser Zeit leben wir. Wir leben in dieser Überlappung der Zeiten, der zwei Zeitalter. Die Bibel kennt nur zwei. Und Jesus sagt, wer nicht glaubt, der kriegt nur einen Ausweis. Auf diesem Ausweis steht Bürger der zukünftigen Erde. Bürger der zukünftigen Stadt, des neuen Jerusalems. Boah! Ein Bruder kommt zu mir und sagt, aus mir machst du keinen Blut. Selber schuld. Tut mir leid. Also wenn du nicht an diesem neuen Jerusalem, wenn du dein Bürgerrecht da und auf deinem Ausweis nicht ein Nachkomme Abrahams stehen haben wirst, dann hast du nicht an den Anteil an dem Land, den Gott Abraham versprochen hat. Glaubt dir Gott Abraham, ich finde es dir nicht versprochen? Glaubt ihr, Gott, Abraham lebte mit Absicht, ohne Absicht in Zelten? Was glaubt ihr, warum lebte Abraham in Zelten, obwohl er in Kanaan lebte? Denn er wusste, dass Gott ihm eine bessere Stadt bereitet hat. Lies mal Hebräer 11. Er lebte als Fremdling, obwohl er in dem Kanaanland lebte, weil er wusste, Gott hat ihm ein besseres Land versprochen. Genauso wie Jakob oder Isaac und Jakob. Das ist das Land, wo wirklich Milch und Honig fließt. Das ist das Land, das jeder erben wird, der in Christus ist. Wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es Gericht für die, die dieser Welt angehören. Für die aber, die dieser Welt angehören, die sind schon vom Tod in Leben gekommen. Sie werden leben. Sie werden erben. Sie werden erben. Das Reich hat hier begonnen. Hier wird es vollendet werden, hergestellt werden, aufgerichtet werden und in Empfang genommen werden. Zwei Sachen noch. Diese Zeit hier, die Bibel spricht von diesem Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt, spricht sie von den letzten Tagen. Das sind die letzten Tage. Gott schon lange schon, aber die Bibel redet von den als letzten Tagen, weil das davor, Tage vorher war. Ab dem Kommen Jesu beginnen die letzten Tage. Von was die letzten Tage? Von diesen Tagen, von diesem Zeitalter. Das sind die letzten Tage. Diese Zeitspanne sagt, das sind, Freunde, wir leben in den letzten Tagen. Und jetzt kommt noch eins. Wisst ihr, was das für ein Tag ist? Wenn Jesus kommt. Der letzte Tag. Und was passiert am letzten Tag? Wenn es der letzte Tag ist, was gibt es danach nicht mehr? Und somit keinen zweiten Tag oder nochmal einen Tag oder nicht mehr. Wie viele Tage sind 1000 Jahre? Rechnet mal hoch. Wenn es der letzte Tag ist, dann ist es ein letzter Tag. Denn dieser Tag von diesem jetzigen Zeitalter, von der irdischen, sichtbaren Erde, das ist der letzte Tag. Wie oft steht das in der Bibel? Wie oft redet Jesus vom letzten Tag? Wie oft haben wir in der Offenbarung davon gelesen? Was geschieht an dem Tag? Vorbei. Glücklich und selig. Wer Anteil hat
an der ersten Auferstehung, wer wiedergeboren ist, in dem der Geist Gottes Wohnung genommen hat, der an Christus gläubig geworden ist, denn auf ihn wartet dann nicht mehr der Tod. Kein Gericht. Was auf ihn wartet, ist ein Leben in Fülle.
Die wahre Ruhe, der wahre Schabbat. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Denn heute habt ihr die Gelegenheit, in diese Ruhe einzugehen. Heute. Warum konnten die nicht in die Ruhe eingehen? Weil Gott sagt, warum sind 40 Jahre das Volk in der Wüste gestorben? Warum ist eine ganze Generation gestorben? Weil sie nicht Gottes Wege, wie Gott sie in die Ruhe hineinbringen würde, weil sie die nicht erkannt haben. Sie haben dem nicht geglaubt. Sie sind nicht in die Ruhe gegangen, weil auch ihnen wurde die gute Botschaft verkündigt, aber es verband sich nicht mit dem Glauben. Darum sind sie nicht hineingegangen. Machen wir nicht den gleichen Fehler, dass wir in der Wüste wandern und sagen, ja, ist ja alles schön gut, ich glaub's nicht, dass es kommt. Wo ist das? Der bringt uns hier um, er versorgt uns nicht. Jetzt versetzt euch mal in die Lage des Volkes. Boah, die Döner in Ägypten waren lecker. Die Zwiebeln und Knoblauch, all das. Und hier, das war nur Manna und boah, eine Wüste und Staub und Dreck. Du hast uns nur hergebracht, um uns zu töten. Wir leben in dieser Wüstenwanderung. Und hineinkommen wir nicht durch Schauen, das Glauben. Wer Gott vertraut, dass er ein dieses Erbe bereithält, dieses verheißene Land, diese Ruhe, wer das glaubt, der wird dann über den Jordan gehen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und obwohl er über den Jordan geht, kommt er an. Er kommt ins verheißene Land, in die ewige Ruhe. Er darf. Und da hauchte sie an. Er darf in die Ruhe hineingehen. Prüft das, geht die Stellen durch, es gibt noch weit mehr. Ich schließe so, wenn Jesus sagt, geht hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern, alle Nationen, denn ich bin bei euch bis zum Ende des Zeitalters. Welchen Zeitalters?
Er sagt, geht hin und macht jetzt Jünger, denn ich bleibe bei euch.
Ist Jesus wiedergekommen? Hat er sein Wort gehalten? Ich sende meinen Geist. Das heißt, Jesus ist ja in dieser Zeit dann da, gell? Er regiert durch seinen Geist. Und er sagt, ich bleibe bei euch bis ans Ende dieses Zeitalters. Und dann, wenn er wiederkommt, sichtbar, dann bricht ein neues an. Genug. Genug. Ich hoffe, dass das nicht einfach theoretisch, sondern dass das für dich in dein Leben hineinspricht. Weil in mein Leben erklärt das einiges. Das erklärt meinen Kampf in dieser Welt. Obwohl ich seins bin, dass ich trotzdem angefochten bin und Niederlagen habe. Warum die Welt noch tobt und warum all das geschieht. Und das geschieht nicht, weil der Satan regiert, sondern weil der Satan besiegt wird. Die Finsternis weicht. Das Licht kommt. Wir haben eine Aufgabe, Leuchter in dieser Welt zu sein.
Leuchter in dieser Welt zu sein. Von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi.
Amen.